Ja, und jetzt dürfen wir uns freuen auf die Predigt von Pastor Mark Strunk. Er lebt mit seiner Familie in Erzhausen, ist Dozent am Theologischen Seminar und Fachbereichsleiter, gell, für systematische Theologie. Er war letztes Jahr schon mal hier bei uns und ganz viele haben die Rückmeldungen gegeben, hey, können wir den Mark wieder einladen? Und wir dachten so, alle Jahre wieder, das wäre echt eine super Tradition. Wir freuen uns, dass du auch heute wieder hier bist. Heißt ihn doch nochmal ganz, ganz herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Tatsächlich ist es so, alle Jahre wieder. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren, wohnen wir in Erzhausen. Und ich bin zum 3. Mal hier. Also ihr seid gut im Schnitt, richtig gut im Schnitt. Und ich freue mich, es ist immer ganz nett, wenn man wieder eingeladen wird. Und natürlich habe ich die Einladung sehr, sehr gerne angenommen. Und wir sind ja auch sowieso verbunden, der Markus, wenn ich ein Problem habe, dann komme ich zu Markus. Und die Melanie ist ja auch bei uns am Seminar. Ich bin sogar ihr Klassenlehrer. Also irgendwie fühle ich mich sehr mit ihr, mit euch hier an der Bergstraße verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor einigen Monaten mitbekommen habt. Das ging durch die Presse, ist ein bisschen untergegangen. Dabei war die Meldung eigentlich historisch. Nämlich, dass wir ab dem Jahr 2022 mehr Heiden oder Angehörige einer anderen Religion in Deutschland haben als Christen. Das ging so vor 2, 3, 4 Monaten durch die Presse und das ist wirklich tatsächlich historisch, denn seit ungefähr 1000 Jahren war das immer anders. Also wir hatten immer irgendwie mehr Christen in dem Gebiet, das man heute irgendwie Deutschland nennt, als Heiden oder Menschen, die einer anderen Religion angehören. Und persönlich würde ich sagen, das merkt man. Also das hat Auswirkungen. Wir sehen das so ein bisschen in der Politik. Gewisse Themen, die uns wichtig sind, sind in der Politik überhaupt nicht wichtig. Oder gewisse Themen, die wir so für wichtig halten, die werden sehr stark in Frage gestellt. Wir müssen, ganz Bereich von Ethik, müssen wir schon unseren Standpunkt klar machen, aber das müssen wir sehr durchdacht und überlegt und klug auch machen, dass wir nicht zu sehr als die Leute dastehen, die alles schlecht reden. Also wir stehen auch als Christen zunehmend immer mehr unter Beobachtung, wir auch als Freikirchen übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber es wird zunehmend schwer, gewisse Themen und gewisse Dinge zu platzieren. Nun weiß ich natürlich auch, dass viele der Menschen, die Teil einer Großkirche gewesen sind, das aus Tradition waren und weil das die Eltern schon waren und so. Und trotzdem glaube ich, dass das einen Einfluss hat. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie wollen wir in so einem Umfeld leben? Also wofür wollen wir als Christen eigentlich bekannt sein, wenn Dinge, die uns wichtig sind, zunehmend in Frage gestellt werden? Wofür wollen wir eigentlich bekannt sein, wenn man uns immer skeptischer beäugt und sich anschaut, was sind das eigentlich für Leute, die Pfingstler oder die Charismatiker oder ganz allgemein die Evangelikalen oder die Christen. Also wir leben in einer Zeit der Spannung auch in unserer Gesellschaft. Dazu kommt natürlich die ganze Weltpolitik, ich brauche nur ein paar Stichwörter hier nennen, ne? Ukraine, Israel und so weiter. Also die Frage ist, wofür wollen wir bekannt sein in so einer Zeit, in der wir leben? Dann abschließend kommen vielleicht noch die ganzen persönlichen Herausforderungen dazu. Wir haben ja hier das Zeugnis heute Morgen gehört. Krankheit, Enttäuschungen, Niederlagen, Spannungen in der Familie, im Beruf, in der Arbeitswelt, wo auch immer. Also nochmal die Frage, wofür wollen wir bekannt sein? Was soll von unserem Leben ausgehen? Und das Interessante ist diese Frage, wofür wollen wir eigentlich bekannt sein? Wie wollen wir eigentlich in so einem Umfeld leben? Diese Frage haben sich schon viele Menschen stellen müssen, aber ganz konkret Menschen vor über 2500 Jahren, nämlich das Volk Israel, das in die Verbannung nach Ägypten geführt worden ist. Was war passiert? Die Bibelleser von euch, die kennen sich so ein bisschen aus, aber ich möchte mal für uns alle, dass wir uns so auf den gleichen Stand bringen. Diejenigen, die im Kindergottesdienst waren oder so, oder die wissen, es gab ja mal so ein großes Reich unter Saul, David und Salomo. Also da hatte sozusagen das Königreich Israel seine größte Ausbreitung dann und im Laufe der Zeit, aus ganz verschiedenen Gründen, gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, ist also dieses Großreich immer mehr zusammengeschrumpft, bis eigentlich nur noch das sogenannte Südreich oder das Reich Juda übrig war, mit Jerusalem als Hauptstadt und der Region Juda drumherum. Und irgendwann, nach einigen hundert Jahren, nachdem David dann schon längst gestorben war, kamen die Babylonier und haben das Königreich Juda erobert. Und sie haben folgende Dinge gemacht. Sie haben erstens die Stadtmauer zerstört, also damit die gesamte Stadt. Sie haben zweitens, und das war eigentlich noch viel, viel schlimmer, sie haben den Tempel, der in Jerusalem stand, zerstört. Und der Tempel war für die Juden sozusagen das Symbol für die Gegenwart Gottes. Der Tempel, den die Juden hatten, war identitätsstiftend für dieses gesamte Volk. Tatsächlich ist es so, diejenigen von euch, die das vielleicht mal gelesen haben, als die Stiftshütte gebaut wird, im Auftrag Gottes baut Mose ja die Stiftshütte, und dann liest man, dass die Stiftshütte eingeweiht wird und die Gegenwart Gottes kommt mit einer Wolke und erfüllt die ganze Stiftshütte mit seiner Gegenwart. Und Ähnliches ist auch im Tempel passiert, als Salomo, im Chronikbuch können wir das nachlesen, den Tempel einweiht und dieses lange, lange Gebet spricht, da kommt die Gegenwart Gottes mit einer Wolke, mit Kraft. Und dann heißt es, die Priester konnten nicht mehr ihren Dienst tun. So stark war die Gegenwart Gottes im Tempel da. Und deswegen galt der Tempel als das Sinnbild für die Gegenwart Gottes und damit war es identitätsstiftend. Und die Babylonier haben Folgendes gemacht, sie haben den Tempel niedergebrannt, sie haben ihn niedergemacht und damit ist auch das Sinnbild, das Identitätsmerkmal des Volkes völlig zerstört gewesen und darüber hinaus haben sie noch die damaligen Eliten, also Menschen, die in Verantwortung standen, Handwerker auch, nach Babylon ins Exil geführt. Also die gesamte Existenz des Volkes war im Grunde genommen in Frage gestellt. Man hatte kein eigenes Land mehr, man hatte keinen Tempel mehr, man hatte keine Gegenwart Gottes mehr und man war fremd im anderen Land. Man war im Grunde genommen Gefangener im anderen Land, also das, was man 1000 Jahre vorher schon mal gewesen ist, nämlich in Ägypten. Und da stellt sich die Frage, wie wollen wir leben? Wofür wollen wir bekannt sein? Wie wollen wir mit so einer Situation umgehen? Und in diese Situation hinein schreibt der Prophet Jeremia, nicht Paulus, der schreibt auch später, viele hundert Jahre, auch andere Briefe, aber der Prophet Jeremia einen Brief. Und diesen Brief, den finden wir im Buch Jeremia, im Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 29, ab Vers 4. Und ich möchte uns nicht den ganzen Brief vorlesen, sondern nur einen Teil und mal uns helfen, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und vielleicht ist es so gut, wenn wir gemeinsam mal aufstehen, während ich den Bibeltext einmal vorlese. Jeremia, Kapitel 29, ab Vers 4. Und da heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie aber nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will euch mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Denn ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, durch das du heute sprichst. Und wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Geist dein Wort lebendig machst und dass es hineinspricht in unser Leben und unser Leben verändert, sodass wir, da wo wir sind, da wo wir leben, einen Unterschied machen können. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. Also wie wollen wir eigentlich leben in einer Gesellschaft und in einem Umfeld, das uns feindlich gesonnen ist, oder in einem weltpolitischen Umfeld, das zunehmend komplizierter wird. Ich möchte dir sagen, wie wir nicht leben sollen oder wofür wir nicht bekannt sein sollten, nämlich indem wir einstimmen in den Chor all derjenigen, die sagen, alles wird schlimm und alles ist schlecht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du nicht lernen musst zu motzen? Hoppala. Das können sogar meine Kinder, das müssen die nicht lernen. Ja, also du findest in keinem Buchladen 10 Schritte zum Motzen oder sowas. Ne? 10 Schritte zum Schlechtreden, das scheint irgendwie in unserer sündigen Natur drin zu stecken, dass es uns so leicht fällt, zu motzen und zu meckern und Dinge schlecht zu reden. Jeder von uns, der eine natürlich mehr und der andere weniger, das möchte ich durchaus auch anerkennen, aber es passiert uns doch sehr schnell, dass wir uns auf die Dinge fokussieren, die nicht gut sind, die nicht gut laufen und dass wir sehr schnell meckern und sagen, alles ist schlecht und alles ist blöd. Das heißt nicht, dass wir unsere Augen vor der Realität verschließen sollten, davon rede ich nicht. Aber ich glaube, wir sollten nicht dafür bekannt sein, dass wir sagen, alles ist schlecht, alles ist blöd und alles ist schlimm. Ich gebe dir eine Alternative, wofür wir bekannt sein sollten. Ich glaube, wir sollten dafür bekannt sein, dass wir Hoffnungsträger sind. Und das ist auch das Thema meiner Predigt heute Morgen, Hoffnungsträger. Weißt du, ich bin davon überzeugt, dass da, wo wir sind, da soll Hoffnung sein. Amen. Amen. Also da, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Umfeld, wo du dich auch immer bewegen magst, da ist es deine Berufung und da ist es deine Bestimmung, da ist es dein Auftrag, Hoffnung, Friede und ja sogar auch Freude hineinzubringen. Und ich möchte das mal ganz konkret auf euch als Gemeinde beziehen. Ich glaube, eure Bestimmung ist es, hier einen Ort der Hoffnung zu bauen. Amen. Weil da, wo Gott ist, da ist Hoffnung, da ist Leben, da ist Friede und da ist Freude. Amen. So, und das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Diese Berufung und diese Bestimmung gilt es zu ergreifen. Und ich glaube, dass in diesem Text, den ich uns vorgelesen habe, den wir gemeinsam gelesen haben, dass wir 4 Ermutigungen oder 4 Antworten im Grunde genommen finden, die uns helfen, Hoffnungsträger nicht nur zu sein, sondern Hoffnungsträger auch zu bleiben. Egal, wie es uns gerade geht, egal, was in unserer Gesellschaft abgeht oder ganz egal, was wir weltpolitisch gerade wahrnehmen, unsere Berufung und unsere Bestimmung ist es, Hoffnung zu bringen. Und ich glaube, dass dieser Text uns da 4 Antworten gibt. Normalerweise hat eine gute Predigt ja immer 3, nicht? Aber hier machen wir einfach mal 4, weil es das Wort Gottes uns an dieser Stelle mal so vorgibt. Eine erste Antwort, warum wir Hoffnungsträger sein können und sein sollen, ist Hoffnungsträger, weil Gott regiert. Hoffnungsträger, weil Gott regiert. Schauen wir mal in den Beginn des Briefes, den man möglicherweise schnell überliest. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lass uns hier erstmal eine kurze Pause machen. Etwas, was wir sehr schnell überlesen und zur Kenntnis nehmen, aber es ist ganz gut, darüber mal vertiefend nachzudenken. Ich weiß nicht, wie oft du das Wort Zebaoth in deinen Mund nimmst. Wahrscheinlich relativ selten. Und ich weiß nicht mal genau, ob du weißt, was hinter dem Begriff, hinter dem Wort Zebaoth steckt. Zebaoth meint nämlich so viel wie der Herr der Heerscharen, der oberste Kriegsherr, der eine Allmacht, eine Souveränität Gottes schwingt bei dieser ganzen Sache mit. Und jetzt versetzen wir uns nochmal in die Lage von den Menschen, die diesen Brief bekommen haben. Die also in Gefangenschaft leben in Babylon, die gesehen haben, wie ihr Königreich zerstört worden ist, die gesehen haben, wie Jerusalem zerstört wurde, die gesehen haben, wie der Tempel zerstört worden ist und die als Gefangene nach Babylon gebracht wurden. Und in diese Situation hinein schreibt also der Prophet Jeremia, so spricht der Herr Zebaoth. Weißt du, was der Jeremia den Gefangenen in Babylon sagen möchte? Gott hat immer noch die Kontrolle. Gott regiert immer noch. Selbst wenn sich das anders anfühlt und selbst wenn die Umstände etwas ganz anderes zu sagen scheinen, ist es immer noch so, dass dein und mein Gott immer noch regiert. Amen. Es ist eben nicht so, dass Gott irgendwie zu sehr gerade die Anbetung in der Ewigkeit genossen hätte und abgelenkt gewesen wäre und plötzlich hier auf dieser Erde ein Chaos ausgebrochen wäre und er denkt, huch, jetzt muss ich mal dieses Chaos wieder in Ordnung bringen. Tatsache ist, und das wird durch diesen Brief ja sehr deutlich, er schreibt später, ich habe euch in die Gefangenschaft geführt. Also ich bin derjenige, der die Fäden am Ende zusammenhält. Ich habe das veranlasst. Ich bin immer noch der allmächtige Herr. Ich bin immer noch der Herr der Herrscharen. Die babylonischen Armeen, die mögen stark gewesen sein. Sie mögen Jerusalem eingenommen haben, den Tempel zerstört haben. Aber ich bin immer noch der Herr der Herrscharen. Und das möchte ich so ganz konkret in dein Leben hineinsprechen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, wie deine finanzielle oder gesundheitliche oder familiäre Situation gerade aussieht. Ich weiß nicht, was diese ganzen gesellschaftlichen und weltpolitischen Dinge mit dir machen. Aber ich bin heute Morgen hier im Namen Jesu, um dir zu sagen, dein Gott regiert immer noch. Amen. Amen. Und deswegen darfst du ein Hoffnungsträger sein. Es ist Gott hat die Kontrolle auch über dein Leben. Gott hat die Kontrolle auch über unsere Welt und über das, was so scheinbar alles passiert. Und Gott hat auch immer noch die Kontrolle, auch dann, wenn wir uns so hilflos und so machtlos fühlen. Egal, ob das in Bezug auf das ist, was wir in der Politik wahrnehmen, in unserem Leben oder was für Umstände auch immer. Dein Gott regiert immer noch und in dieser Hoffnung und in diesem Wissen darfst du dein Leben gestalten und du musst nicht meckern, du musst nicht motzen, du musst nicht einstimmen in den Chor all derjenigen, die sagen, alles ist schlimm. Du darfst wissen, der Herr Gott Zebaoth, der Herr der Herrscher, der allmächtige Gott hält immer noch alle Fäden zusammen und ihm passiert kein Fehler. Und ich darf mich darauf verlassen, er ist bei mir. Amen. Hoffnungsträger, weil Gott regiert. Zweitens, Hoffnungsträger, weil wir Hoffnung haben. Manchmal denke ich, Gott ist ein Schwabe. Was steht nämlich hier in diesem Brief? Das sagt also Gott, also oder der Jeremia schreibt das im Auftrag Gottes. Er sagt, baut Häuser und wohnt darin. Baut Häuser und wohnt darin. Schaut mal, was Gott durch seinen Propheten zu seinem Volk hineinspricht. Er sagt, nehmt die Situation an und gestaltet eure Zukunft. Nimm die Situation an, in der du drin steckst und gestalte deine Zukunft. Baut Häuser, pflanzt Gärten und gründet Familien. So ist das eigentlich, was hier eigentlich kommuniziert werden soll. Macht das Beste aus dieser Situation, gestaltet eure Zukunft. Und auch das ist ja das, was wir in den Medien seit einigen Wochen und Monaten immer wieder sehen, dass viele Menschen gar nicht mehr bereit sind, zum Beispiel Kinder zu kriegen oder zu heiraten und so weiter, weil das so deprimierend ist. Die Zukunft scheint so schlecht, so hoffnungslos zu sein, dass Menschen sagen, no hope, no future. Oder kennen wir noch aus den 80er Jahren, der eine oder andere erinnert sich, ne? No future, no hope. So massiv scheint das irgendwie zu sein, dass die Leute denken, es macht überhaupt keinen Sinn, die Zukunft zu gestalten. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Zukunft anzugehen bei all den Krisen, die wir wahrnehmen in unserem persönlichen Umfeld und weltpolitisch und was auch immer noch. Das Wort Gottes sagt hier sehr eindeutig, nimm die Situation an und gestalte deine Zukunft. Baut Häuser, pflanzt Gärten, gründet Familien. Ihr sollt, das ist das Fazit, ihr sollt mehr werden, nicht weniger. Seid Hoffnungsträger, weil da, wo ihr seid, da ist das Leben und wo Leben ist, da ist Zukunft, weil ich in der Sache drinstecke. Amen. Aber das Interessante, was der Prophet hier schreibt, ist eben nicht nur, gestaltet eure Zukunft für euch selbst. Schaut mal, der Prophet sagt nicht, kapselt euch irgendwie ab und habt mit den Menschen nichts zu tun, die euch in Gefangenschaft geführt haben, die andere Götter anbeten, die euch vernichtet haben. Nein, was sagt der Prophet hier im Auftrag Gottes zu den Gefangenen? Ihr sollt das Beste der Stadt suchen, ihr sollt für die Stadt beten, denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Zukunft zu gestalten bedeutet eben nicht nur, ich gestalte meine Zukunft nur alleine, sondern den Segen, den Gott mir gibt, den möchte ich weitergeben, den möchte ich nicht nur für mich behalten, den möchte ich nicht nur weitergeben in meine Kirche hinein, in meine Gemeinde hinein, sondern in die Gesellschaft hinein. Amen. Suchet das Beste für die Stadt. Betet für die Stadt, betet für die Menschen, die politisch Verantwortung übernommen haben oder die sie bekommen haben. Und das spricht total zu mir. Wisst ihr, ich habe mir irgendwann, weil Gott da zu mir geredet hat, ein Social-Media-Kommentierungsfasten auferlegt. Also nicht, dass ich nicht mehr bei Social Media wäre. Ich fühle mich da manchmal bestens unterhalten. Aber bei all den Dingen, die man dann manchmal da so liest, hoch und runter, kreuz und quer, habe ich mich manchmal so oft geärgert und habe dann gelegentlich auch mal aus dem Fleisch heraus, nicht aus dem Geist, aus dem Fleisch heraus, das ein oder andere kommentiert. Und ich habe gemerkt, das ist nicht Jesus-mäßig, das ist Mark-mäßig, aber das ist nicht zum Segen. Und Gott hat sehr konkret zu mir gesprochen, dass ich beten soll für die Menschen, auch für Politiker zum Beispiel, mit denen ich ganz große Schwierigkeiten habe. Also jetzt nicht persönlich, ich kenne sie ja nicht persönlich, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Aber wo ich so mit den ein oder anderen Dingen, die sie verfolgen, echt zu kämpfen habe und teilweise auch Wut hatte. Was nehmen wir denn gerade wahr in unserer Gesellschaft? Dass Politiker angegriffen werden, weil sie Plakate aufhängen? Versteht ihr, was gerade bei uns passiert? So eine Wut, so eine Zorn und Bitterkeit? Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Das Wort Gottes sagt was zu uns? Wir sollen sie segnen. Wir sollen für sie beten. Weißt du, ärgerst du dich noch oder betest du schon? Betest du schon für euren Bürgermeister, Bürgermeisterin hier an diesem Ort, für unsere Landesregierung, für unsere Bundesregierung? Bringst du die Menschen in die Gegenwart Gottes hinein und mit ernstem Flehen und Anliegen betest du nicht nur um das Seelenheil der Menschen, natürlich das auch, aber um weise und kluge Entscheidungen? Ich sag dir, was passiert, wenn du das tust. Deine Haltung zu diesen Menschen verändert sich. Du siehst diese Menschen nicht mehr als, weiß ich, politische Feinde oder was auch immer, sondern du siehst diese Menschen, so wie Gott diese Menschen liebt, als geliebte Menschen, die Gott erretten und erlösen möchte und der nicht voller Zorn und voller Bitterkeit, sondern liebend und werbend wie der Vater beim verlorenen Sohn steht und nur wartet, dass diese Menschen in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Wenn du anfängst, für Menschen zu beten, die dich persönlich herausfordern, egal in welchem Bereich, dann wird sich deine Haltung zu diesen Menschen verändern, sodass du bereit bist, selbst deine Feinde zu segnen. Und das ist das, was der Prophet Jeremia sagt. Betet für sie. Den Segen, den ich euch geben werde, weil ich in eurer Mitte bin, behaltet ihn nicht alleine für euch, sondern dieser Segen soll weitergegeben werden, nicht nur für euch, sondern für die Menschen, die euch eigentlich erobert haben, für die Menschen, die euch Böses getan haben, für die Menschen, die euch in Gefangenschaft halten. Suchet der Stadt Bestes. Betet für sie. Ich möchte das hineinsprechen, auch in eure Gemeinde und auch in eure Kirche hinein. Dieser Ort soll nicht nur ein Ort der Hoffnung, der Freude und der Liebe sein, der Heilung, der Veränderung, sondern auch ein Ort, wo der Stadt Bestes getan wird. Wo Menschen sagen, also wenn das CZB nicht da ist, dann fehlt etwas. Das soll ein Ort sein. Hier, weil ihr dazu berufen seid, Hoffnungsträger zu sein. Ihr habt Zukunft. Gott gibt euch Zukunft und deswegen dürft ihr für eure Gesellschaft, für die Menschen, die hier leben, in Bergstraße, diese ganze Region, dürft ihr einen Unterschied machen. Amen.
Amen.
Hoffnungsträger, weil Gott regiert, weil wir Zukunft haben weil wir Zukunft haben. Und der dritte Punkt, Hoffnungsträger, weil wir Kurs halten. Ich möchte hier nochmal drauf eingehen, was der Prophet hier schreibt, ab Vers 8, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Also Babylon war, das muss man vielleicht wissen, immer ein Ort, der sehr spirituell war. Nicht umsonst sind ja die sogenannten Weisen oder Magier aus dem Morgenland, aus dem Bereich Babylon, dem heutigen Irak, Bagdad, gekommen. Warum? Weil zur damaligen Zeit es so eine Vermischung von Astrologie und Astronomie gab. Ja, also nicht nur eben die Beobachtung der Himmelskörper, sondern auch religiöse, spirituelle Schlussfolgerungen, die aus der Beobachtung heraus abgeleitet werden. So, und der Prophet Jeremia warnt das Volk Gottes eigentlich vor zwei Personengruppen. Das eine sind die Propheten, die falschen Propheten, die innerhalb des Volkes Gottes aufstehen. Gott hat zu mir geredet oder ich habe einen Traum hier, ich habe einen Traum da. Der Prophet Jeremia sagt, ich habe sie nicht gesandt. Also Gott hat sie nicht gesandt. Sie reden nicht im Auftrag Gottes. Sie verkünden euch Falsches. Was sie genau gesagt haben, das wissen wir nicht. Aber der Prophet Jeremia führt das Volk Gottes wieder zum Wort Gottes hin. Das Volk Gottes wieder zum Wort Gottes zurück. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Aber er warnt halt eben auch vor dieser anderen Gruppe, vor diesen Wahrsagern, vor diesen Astrologen, Astronomen, die also spirituelle, religiöse Schlussfolgerungen gezogen haben aus dem, was sie am Firmament gesehen haben. Weißt du, Hoffnungsträger können wir das sein, nur dann sein, wenn wir Kurs halten. Und unser Kurs heißt Jesus Christus. Amen. Weißt du, wenn du Jesus aus dem Fokus verlierst und möglicherweise beeinflusst durch Propheten, durch falsche Propheten, die sagen, ja, aber das noch und dieses noch und jenes noch, dann verlierst du Kurs. Und wenn du Kurs verlierst, dann entwickelst du dich immer weiter weg von der Grundlage, die dir eigentlich die Lebenshoffnung gibt. Das passiert nicht sofort und das merkt man auch nicht immer sofort. Aber irgendwann findet man sich in einer Situation wieder, wo man sagt, wie konnte es dazu kommen, dass ich eigentlich die sichere Grundlage, den Fokus, den Kompass verloren habe, Jesus Christus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass es einen Kampf gibt um unsere Gedanken, um das, was wir wollen, um Meinungen und so weiter, in der christlichen wie in der nicht-christlichen Welt. Ich möchte es nicht zu sehr alles vergeistlichen, versteht mich da nicht falsch, aber ich möchte dir das schon in dein Leben hineinsprechen. Halte den Fokus. Halte den Fokus auf Jesus Christus. Auf Jesus Christus, der gekommen ist als Sohn Gottes in diese Welt hinein. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Zwei Naturen. Gestorben für unsere Sünden, wirklich gestorben am Kreuz, kein Scheintod, begraben, auferstanden, gesehen von Zeugen, aufgefahren zum Himmel, haben wir gefeiert vor ein paar Tagen und Jesus Christus, der wiederkommen wird. Wenn das unser Fokus ist und wenn wir daran festhalten, dann bleiben wir auf diesem sicheren Fundament, das die Grundlage dafür ist, dass wir Hoffnungsträger bleiben können. Wenn wir Jesus mit all dem, was er ist und was er getan hat, aus dem Fokus verlieren, dann verlassen wir zunehmend das Fundament, das uns die Grundlage gibt, Hoffnungsträger sein zu können. Also Hoffnungsträger, und das ist vielleicht so ein kleines Wort der Ermahnung, der Korrektur. Hoffnungsträger sind wir, weil wir Kurs halten auf Jesus Christus. Und es ist gut, wenn man immer wieder in sich geht und sagt, stimmt der Kurs noch? Ist auf Jesus hin ausgerichtet? Oder habe ich den Fokus auf andere Dinge gelegt, die um mich herum in der Gesellschaft oder im religiösen Bereich überall zu finden sind. Wenn dich das betrifft und du sagst, Mensch, ich habe Jesus aus dem Fokus verloren, dann norde dich wieder ein, nimm Jesus wieder in den Fokus, geh wieder zurück zu dem Fundament, das die Grundlage dafür ist, dass du ein Hoffnungsträger sein kannst. Amen. Hört nicht auf sie. Ich meine, die Gedanken sind frei. Du kannst hier auf YouTube und Spotify und sonst wo noch alles Mögliche anhören. Und wer bin ich, dass ich dir das verbieten dürfte? Aber manchmal ist es gut, sich mit gewissen Dingen eben nicht auseinanderzusetzen. Es sei denn, du hast eine bestimmte Berufung oder auch eine gewisse Ausbildung möglicherweise. Wie gesagt, die Gedanken sind frei, tu das. Aber wunder dich nicht, wenn du auf einmal merkst, ich habe überhaupt gar keine Grundlage mehr für meine Hoffnung. Und am Ende geht deine Hoffnung verloren, deine Freude verloren, deine Kraft geht verloren. Und der Prophet Jeremia macht sehr deutlich, hört nicht auf sie, sondern worauf sollen sie hören? Das ist mein vierter Punkt, Hoffnungsträger, weil Gott eingreifen wird. Der Prophet Jeremia führt das Volk Gottes wieder zum Wort Gottes zurück, ne? Denn so spricht der Herr. Das ist das, was er bereits gesagt hat, er wird das Volk zurückführen. Ich weiß wohl, was für Gedanken, Vers 11, für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wisst ihr, Jeremia macht den Gefangenen in Babylon sehr eindeutig klar, Es wird einen Zeitpunkt geben, da werde ich heilend und rettend eingreifen. Er verklausuliert das so ein bisschen, nicht? Also wenn Vers 10 für Babel 70 Jahre voll sind, was das bedeutet, ihr habt hier zwei Theologen, die können euch die Frage beantworten, die wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Man weiß es nicht ganz genau, was der Prophet Jeremia hier meint, aber er macht trotzdem klar, es gibt einen Zeitpunkt, da werde ich eingreifen. Es gibt einen Zeitpunkt, da wird das Heil kommen. Da werde ich euch zurückführen, da werde ich euch retten. Es gibt Hoffnung, weil wir wissen dürfen, unser Gott greift ein. Unser Gott verändert Situationen. Unser Gott kommt wieder und unser Gott hat nicht aufgehört, nach wie vor Menschen zu suchen und Menschen zu retten. Amen. Wisst ihr, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten so im christlichen Bereich unterwegs, auch als Teenager schon gewesen. Und da hat man schon auch so einiges gehört. Vieles Gutes, aber manches war auch Quatsch. Und trotzdem lebt in mir der Glaube und die Hoffnung, dass wir so etwas wie Erweckung nochmal sehen werden hier in Deutschland. Das lebt in mir. Sehe ich im Moment noch nicht so irgendwie, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht wird die Erweckung, für die wir beten und für die wir glauben, ganz anders aussehen, als wie wir das erwarten. Das ist ja oft so, dass Gott Dinge ganz anders tut, wie wir sie erwarten. Und trotzdem möchte ich glauben und hoffen und erwarten, dass nach wie vor Gott unser Land noch einmal heimsucht. Mach's nochmal, Herr. Und diese Hoffnung, die lebt in mir, dieses Wissen, Gott wird nochmal eingreifen. Sieht im Moment so schwierig vielleicht aus, möchte das nicht weiter kommentieren, aber ich habe die Hoffnung, dass Gott noch einmal kommt. Ich habe die Hoffnung, dass sich Menschen nochmal in einer Art und Weise, was die Zahlen und Intensität betrifft, bekehren werden, zu Gott hinwenden werden, die weit das übersteigt, was wir gerade wahrnehmen hier in unserem Land. Ich habe die Hoffnung, dass das Reich Gottes und die Kraft Gottes in unserem Land nochmal in einer Art und Weise sichtbar sein wird, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben, wofür wir beten, wofür wir glauben und wo wir hoffen. Und liebe Schwester, ich möchte dich ermutigen. Ich mache jetzt etwas selten, aber ich gehe jetzt mal aufs Wasser. Ich möchte dich ermutigen, liebe Schwester, du hast das Zeugnis hier gegeben, du hast für deine Arbeitskollegin gesprochen. Ich glaube, dass Gott dir sagen möchte, dass Gott dich in dem Bereich noch viel mehr gebrauchen möchte und dass du viel mutiger vorangehen sollst. Nicht nur hier in diesem geschützten Raum, in der Gemeinde, im Gottesdienst, sondern auch in deinem Umfeld, ganz besonders auch in deinem beruflichen Umfeld. Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, dass gerade auch, wo du mit muslimischen Kollegen und Kolleginnen zu tun hast, dass du für diese beten sollst, wenn sie krank sind, dass die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes und Jesu an ihnen offenbar wird, durch die Art und Weise, was du in ihr Leben hineinsprichst und durch die Gebete und wie Gott sich den Menschen durch deine Gebete und durch die Heilungen dann auch offenbart. Ich möchte dich da ermutigen, im Namen Jesu, geh da voran. Ich weiß nicht, ob so eine Heilungsgabe schon in deiner Familie war, aber Gott möchte das in ganz besonderer Weise auf dein Leben hineinlegen. So, ich habe die Hoffnung, ich habe den Glauben, dass Gott noch einmal kommt und Gott noch einmal etwas tut und das Reich Gottes in vielfältiger Art und Weise sichtbar sein wird. Nicht nur in irgendwelchen Metropolen wie Berlin, München, Frankfurt, Köln, Hamburg oder sonst wo, sondern auch hier in der Bergstraße. Amen. Ja, das ist ja das Besondere an Erweckung, dass es eben nicht nur irgendwie so ein Zentrum gibt, sondern dass die Gegenwart Gottes sich nochmal so ausbreitet und nochmal kommt. Und ich habe den Glauben und die Hoffnung, ja, Gott wird es noch einmal tun. Deswegen bin ich ein Hoffnungsträger. Deswegen seid ihr Hoffnungsträger, weil Gott verheißen hat, es noch einmal zu tun. Ich will es glauben und ich will es erwarten. Und lass mich das zum Schluss nochmal sagen. Wenn Gott kommt, was macht er dann? Er schenkt uns erstens Frieden. Ja, Frieden, dass wir unsere Lebensumstände, unser Leben annehmen können. So wie die Schwester das gesagt hat, ne? In dieser Situation, die so bedrückend gewesen ist, der Friede, den sie erlebt hat. Aber nicht nur das, sondern was? Zukunft. Wissen, ich habe Leben in mir, ich trage ewiges Leben in mir und ich nehme mein Leben an, hier, in dem Jetzt und hier. Und ich habe Hoffnung, dass das nicht alles ist, was ich hier erlebe, sondern dass ich bei meinem himmlischen Vater sein werde. Ich fasse zusammen. Hoffnungsträger, deine Berufung, deine Bestimmung ist es nicht, zu motzen und zu klagen, sondern Hoffnung hineinzubringen. Erstens, weil Gott immer noch regiert, er ist immer noch König, er ist immer noch Herr, er ist immer noch der Herr aller Herren, der Souveräne, der Allmächtige, der Vollkommene und der Heilige Gott. Immer noch und er wird es immer sein. Amen. Und da, wo ich bin, da ist die Gegenwart Gottes. Und da darf ich wissen, der Allmächtige, der Vollkommene, der Heilige und der liebende Gott, der ist bei mir. Und ich darf die Situation annehmen, in denen ich stecke. Ich darf emotional wissen, auch wenn mich gewisse Dinge berühren, beängstigen, verängstigen, wütend machen, zornig machen. Ich darf Hoffnung hineinbringen, da wo Hoffnungslosigkeit ist. Mein Gott regiert immer noch. Ich habe zweitens Zukunft. Ich habe Zukunft in dem Jetzt und in dem Hier. Ich nehme meine Situation an und mit der Hilfe Gottes mache ich das Beste daraus. Amen. Amen. Mit der Hilfe Gottes mache ich das Beste aus den Umständen, in denen ich bin. Und ich gebe Jesus Christus in allem die Ehre. Und Jesus Christus ist drittens mein Kompass. Er ist meine Ausrichtung. Ich bleibe auf ihn fokussiert, weil er das Fundament ist, das mir eine Grundlage gibt, wirklich ein Hoffnungsträger zu sein. Und ja, ich glaube und ich darf wissen, dass Gott es noch einmal tun wird. Er wird es noch einmal tun. Er wird eingreifen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte zum Abschluss meiner Predigt zwei Dinge nochmal machen. Ich möchte dich ganz konkret vielleicht fragen, ob du ein Kind Gottes bist, ob du zu Jesus Christus gehörst. Ich glaube, hier sind so einige alte Hasen, die betrifft das nicht. Du hast eine wunderbare Beziehung mit deinem Herrn, mit deinem Jesus, dann bete jetzt. Aber vielleicht gibt es hier Menschen, wo du sagst, boah, ich trage diese lebendige Hoffnung eigentlich gar nicht in mir. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sie nie wirklich in mir getragen. Da ist noch diese Last der Sünde und schlechtes Gewissen und Schuld und Unvergebenheit, Zorn, Bitterkeit, Hass, Angst, das lebt alles noch in mir. Weißt du, die Bibel ist da sehr klar und sehr eindeutig, dass wenn wir unser Leben nicht Gott gegeben haben, dann leben wir getrennt von ihm. So wie das Volk eigentlich getrennt von Jerusalem gelebt hat, getrennt von der Gegenwart Gottes, getrennt vom Tempel. Wo ist denn Gott? So ist unser Leben, wenn wir ohne Jesus Christus leben. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, um die Schuld, die wir tragen, der Zorn, die Anklage, der Hass, die Bitterkeit, dass wir sie auf Jesus legen können, dass wir all diese Dinge auf Jesus legen können und bitten können, Herr, vergib mir. Vergib mir meine Schuld, das, was ich falsch gemacht habe. Und weil Jesus nicht nur gestorben ist, sondern weil er auferstanden ist, weil er lebt und weil er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, hat er nicht nur unsere Schuld getragen, sondern er spricht uns ewiges Leben zu, sprich diese Hoffnung, von der ich die ganze Zeit geredet habe. Wenn dich das betrifft und du sagst, hey, ich möchte diese Hoffnung haben, ich möchte bitten, dass wir alle jetzt mal unsere Augen schließen, nicht durch die Gegend gehen, auch nicht so heimlich gucken. Das ist so ein heiliger Moment jetzt, von jedem Einzelnen mit Gott. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich bitten, dass du einmal kurz deine Hand hebst. Danke, 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 danke. Und Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, guter Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du Schuld aufdeckst, Unvergebenheit aufdeckst und dass du aber auch kommst mit deiner Gnade. Mit Vergebung und mit ewigem Leben, mit der Kraft, die nur du schenken kannst. Ich möchte aussprechen über das Leben meiner, ja, jetzt Geschwister, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung und mit deiner Erneuerung die Herzen berührst und dass du jetzt das tust, was ich mit Worten nicht tun kann. Ewiges Leben schenken, Vergebung, Annahme, Ich möchte all diejenigen bitten, die ihre Hände gehoben haben, geh nicht, verlass diesen Ort nicht, bevor du nicht nochmal das Gebet aufgesucht hast. Mit den Ältesten oder mit dem Leitungsteam hier in der Gemeinde, dass Menschen nochmal für dich beten. Segen über dein Leben aussprechen, ewiges Leben aussprechen, Vergebung aussprechen, Frieden aussprechen. Ich möchte den zweiten Schritt noch, und dann komme ich wirklich zum Schluss. Ich möchte euch ermutigen, wenn du sagst, hey, ich möchte so ein Hoffnungsträger sein an meinem Arbeitsplatz. Ich möchte wirklich einen Unterschied machen. Da, wo ich bin, da soll Hoffnung sein. Da, wo ich bin, da soll Friede sein. Da, wo ich bin, da soll die Gegenwart Gottes sich ausbreiten. Da soll das Reich Gottes sich entfalten. Wenn dich das betrifft, dann heb doch einmal deine Hände und bitte doch jetzt einfach in einem persönlichen Gebet, bitte Gott, dass er kommt mit seiner Kraft, dass die Perspektive sich ändert, weg von den Problemen hin zu ihm, wissend, dass er da ist. Meine Eltern sind gerade da, wir wohnen viele Stunden von uns zu Hause entfernt. Meine Kinder seit Tagen fragen, wann kommen Oma und Opa? Wann kommen Oma und Opa? Die Perspektive war, da kommen Oma und Opa, und da war diese Freude da. Da war diese Zuversicht da, Oma und Opa kommen. Und dann ging es viel leichter, das Zimmer aufzuräumen. Dann ging es viel leichter, die Spülmaschine auszuräumen. Da ging es viel leichter zu hören, weil wir wissen, Oma und Opa kommen. Und das möchte ich sagen, Gott kommt in dein Leben. Okay? Gott kommt in dein Leben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister und diese Kirche, diese Gemeinde hier an diesem Ort segnest. Lass diesen Ort ein Ort der Hoffnung, der Heilung, der Freude und der Zuversicht sein. Herr Jesus, danke, dass du jedem Einzelnen zusprichst hier, dass du jeden Einzelnen kennst und siehst und dass du nicht der Gott bist, der, so wie unsere Gesellschaft danach guckt, was kannst du, was hast du geschafft, wie gut oder wie schlecht bist du, sondern du bist der Gott, der sagt, wenn du dich mir zur Verfügung stellst, dann kann ich durch dich einen riesigen Unterschied machen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das möchte ich aussprechen über dein persönliches Leben. Die Kraft Gottes in deiner Schwachheit ist mächtig und stark. Und die Kraft Gottes und die Gegenwart Gottes hier an diesem Ort ist mächtig und stark. Es geht nicht allein um äußere Dinge. Es geht nicht darum, was man leisten kann oder nicht leisten kann, was wünschenswert wäre oder nicht. Da, wo Gott ist, da ist Hoffnung. Da, wo Gott ist, da ist Frieden. Und so möchte ich diese Gemeinde hier an diesem Ort segnen. Mit Hoffnung, mit Frieden, mit Kraft. Herr, ich bete, dass an diesem Ort Zeichen und Wunder geschehen. Dass Ketten gebrochen sind, geistliche Ketten gebrochen werden. Menschen Heilung, innere Heilung auch hier empfangen, die kaputt sind, die gebrochen sind, Herr. Ich möchte dich bitten, dass Menschen an diesem Ort sagen, wenn du Hoffnung brauchst, dann geh zum CZB. Ich möchte dich bitten, Herr, dass das der Spruch wird hier in der Stadt. Wenn du Zukunft brauchst, dann geh zum CZB. Da findest du Hoffnung, da findest du Frieden, da findest du Annahme und da findest du Vergebung. Herr Jesus, es soll geschehen, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch deinen Geist. Das möchte ich aussprechen über diese Kirche und über diese Gemeinde. Amen.